Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee. Roman, wie geht es dir? Ich bin froh, dass der Jetlag jetzt endlich vorbei ist. Ich merke aber trotzdem nach diesen ganzen Spielen, denn nach 102 Spielen sind wir jetzt tatsächlich mehr als auf der Zielgerade. Es sind noch ein paar Zentimeter bis zur Ziellinie, dass mein Kopf matsch und urlaubsreif ist.
Hey Almut, ich habe auch echt sehr lange gebraucht für den Jetlag. Diesmal so 3, 4, 5 Tage, aber ich war natürlich 5 Wochen auch weg. Es gibt irgendwie so eine Rechnung, die ich leider nicht beherrsche, aber die irgendwelche Sachen ausrechnet, 1 Stunde pro Tag oder whatever.
Ja, ja, 1 Stunde pro Tag sagt man ganz oft.
Das heißt, 5, 6 Tage ist ja dann voll im Kurs. Aber ja, ich habe ja zwischendurch mal ein bisschen frei gemacht, hatte 1, 2 kleinere Veranstaltungen jetzt bisher und freue mich drauf, das WM-Finale am Sonntag zwischen Argentinien und Spanien, das steht jetzt ja fest, wo wir aufnehmen, dann tatsächlich so ein bisschen aus der Redaktion begleiten zu können, eine Backoffice, sagen wir dazu. Aber danach, glaube ich, habe ich echt auch mal so 1, 2 Wochen ohne Einsatz, ohne Wochenendeinsätze, wo ich nur so ein paar kleinere Termine habe, wo ich eigentlich mal frei habe. Und du, glaube ich, zu Recht dann auch.
Ja, ich bin auch ab dem Wochenende zumindest geplant im Urlaub, werde natürlich die beiden letzten Spiele noch verfolgen und werde dann wohl auch mein Podcast-Mikrofon noch einmal einpacken für eine letzte Auswertung des Finals und dann machen wir mal ein bisschen Suche, wie man so schön im Norden sagt.
Ja, genau. Wir machen also auf jeden Fall diese und nächste Woche natürlich noch WM-Spezialfolgen. Ich weiß gar nicht, dann landen wir irgendwie bei 6, 7 oder so am Ende, wo wir nochmal ausführlich drüber sprechen und das Spiel um Platz 3 dürfen wir nicht vergessen. Die Engländer dürfen sich mal wieder wie 2018, glaube ich, als sie gegen Kroatien ausgeschieden sind, mit diesem Spiel um Platz 3 begnügen, was ich ja mal ab von allem schon mal eingeworfen als ein völlig unsinniges Spiel und als wirklich als absolute Farce fast finde.
Ja, da bin ich die Gegenpartei. Als Sportlerin finde ich es total cool, dass es gespielt wird, weil du dafür belohnt wirst, dass du es ins Halbfinale geschafft hast, du auch noch die Möglichkeit hast, eine Medaille zu gewinnen und dass du auch nochmal diese Bühne bekommst. Und
okay, dann.
Ich habe zumindest einmal auf die Bronzemedaille gewonnen bei der U17 WM und ich fand das als sehr tollen Abschluss. Natürlich die Mannschaft, die als Vierte ins Ziel kommt, mit 2 verlorenen Spielen am Ende, habe ich auch schon gehabt bei der WM in Kanada 2015. Das ist dann schon sehr bitter, aber ich mag dieses Spiel um Platz 3 und finde es eher schlimm, dass es das bei der Europameisterschaft nicht gibt.
Okay, also ich bin Team UEFA an der Stelle und finde es gut, dass es 2 Halbfinals gibt.
Ich will das gar nicht sagen, Team FIFA, das will ich gar nicht sagen.
Ja, okay.
Oder gibt ja noch mehr Leute, die bei der FIFA arbeiten, aber ich bin nicht Team Infantino.
Ich habe auf jeden Fall gesagt, an der Stelle bin ich eher Team UEFA. Okay, aber hast du noch 1, 2 Schlüssellochblicke für uns von der WM-Zeit oder was auch immer du sonst anzubieten hast?
Ja, so ein bisschen anekdotisch habe ich gedacht, könnte ich noch mal was einwerfen. Ich bin ja dann auch zurückgereist und von der Hinreise habe ich ja auch erzählt, dass ich dann in Boston war mit den Schotten, dass sie alles überlagert haben und ich habe so viele Schottenröcke gesehen wie noch nie in meinem Leben. Und es war sehr witzig, als ich von Atlanta nach dem Argentinien-Ägypten-Spiel dann nach Hause geflogen bin. Ich bin morgens um 6:15 in Frankfurt gelandet und ich stieg aus dem Flieger und tatsächlich war unter diesen Menschen ein Mann mit Schottenrock. Und ich fand es so lustig, dass irgendwie...
Er hat es genauso lange ausgehalten wie du.
Ja, dass irgendwie die Schotten mich in Frankfurt in den Flieger begleitet haben in die USA und es war einer noch dabei, dem ich dann... Goodbye sagen konnte und musste dann einfach nochmal schmunzeln. Das war ein toller Moment.
Ja, manchmal schließen sich Kreise, so wie Messis Karriere, womöglich.
Uiuiui, was für eine Überleitung. Aber apropos Messi und auch mit Kreise schließen und so weiter, wollte ich noch eine weitere Sache erzählen. Ich glaube, die habe ich nämlich nicht erzählt. Ich habe zwar letzte Woche auch schon von der argentinischen Stimmung der Fans geschwärmt, wie lange sie gebraucht haben, um aus dem Stadion zu kommen. Gerne auch nochmal reinhören, wer es verpasst hat. Aber also auf dem Weg zum Stadion, zu diesem Achtelfinale, habe ich auch ein paar argentinische Fans befragt und habe dann nachgehorcht, wie ist denn das, wie teuer das ist und wie sie sich das leisten können und so weiter. Und die haben dann halt ein bisschen erzählt, ja, in Katar war natürlich alles besser, weil man alles zu Fuß machen konnte und man nur eine Unterkunft brauchte und man musste nicht hin und her fliegen. Und ja, jetzt sind die Tickets auch nochmal teurer. Also die haben dann auch selbst über einen argentinischen Verband, irgendwie über den Fanclub sozusagen, also wie Fanclub-Nationalmannschaft, dann Tickets gehabt und dann waren es irgendwie $1,000 pro Ticket, was ich schon echt heavy fand. Und dann halt dazu noch irgendwie die Flugreise. Und sie haben auch gesagt, sie reisen halt immer mit der Mannschaft mit. Und dann habe ich gesagt, ja, aber also wann macht ihr denn dann nochmal Urlaub? Sagen sie, nein, nein. Wir machen nur alle 4 Jahre bei der Weltmeisterschaft Urlaub. Sie sparen so lange dafür, dass sie sich das leisten können. Und das ist das Größte in ihrem Leben, was sie ja eigentlich erreichen können und der beste Urlaub, den man haben kann. Und für die tatsächlich freut es mich, dass sie jetzt dieses Finale bekommen.
Also erstmal, genau, ich habe auch einige gesprochen. Ich glaube, das waren Ecuadorianer und Ecuadorianerinnen, die auch gesagt haben, es gibt eine Option, nämlich dann so eine WM-Urlaub zu machen. Von Südamerika nach Nordamerika in dem Fall. Oder eine ganze Familie. Also da gehören dann wahrscheinlich Cousins und Cousinen und Tanten und die alle einmal im Jahr oder alle 2 Jahre in Urlaub fahren. Oder ein kleiner Teil der Fußballbegeisterten, Teil der Familie fliegt halt zu einer WM. Also so ähnlich habe ich das teilweise, glaube ich, bin der Meinung, es waren Ecuadorianer beim 3. Gruppenspiel der Deutschen. Also da steckt schon einiges drin. Und dann muss ich auch dazu sagen, ich habe ja Katar auch als WM-Reporter erlebt, man kann mal losgelöst von allen zurechtgeführten oder vielleicht übertriebenen, wie auch immer, politischen Debatten, auf jeden Fall mal sagen, dass organisatorisch aufgrund der Stadien, die nicht weit voneinander weg waren, das weiteste Stadion war dieses Al-Bayt-Stadion, wo Deutschland dann ja auch final ausgeschieden ist, im 3. Gruppenspiel, das war eine Stunde mit dem Bus. Also das war das Stadion, das am weitesten entfernt war. Und man hat sehr viel über Klimaneutralität etc. womöglich gelogen oder womöglich die Unwahrheit gesagt. Da sind bestimmt ganz, ganz viele Dinge zu kritisieren beim Bau der Stadien. Aber finally, die Fans, die dann wirklich auch da waren, und das waren eben nicht nur gekaufte Fans, die irgendwie Stimmung machen sollten. Da waren Brasilianer, da waren Portugiesen, da waren Argentinier, da waren Uruguayer. Da waren auch europäische Fans da. Die konnten sehr sicher, sehr günstig dort reisen und diese WM verglichen mit dem, was wir jetzt gesehen haben. Also da müssen, glaube ich, viele rückblickend, Geschichte wird immer rückwärts erzählt, sich womöglich nochmal Gedanken machen, wie sie diese WM in Katar damals bewertet haben. So viel muss ich einfach auch mal so aus der Berichterstatterperspektive sagen, wo du es jetzt gerade nochmal erwähnt hast.
Ja, und es wird ja von den Reisewegen nicht besser, wenn wir vorausgucken, dass ein paar Spiele auf dem südamerikanischen Kontinent dann stattfinden bei einer WM gegönnt, in der Zukunft, ein paar auf dem afrikanischen und dann auch auf dem europäischen. Also die Flugstrecken werden da sein.
Okay, aber das sollen vermeintlich, ich weiß es ja nicht, nicht unser Thema des Tages sein in der
Schnapszahlenfolge
99.
Thema des Tages, wir haben ja immer so ein bisschen ein Roundup gemacht und bevor wir dazu kommen, wollte ich gerne noch ein paar, also zwei Sachen haben, die ich zum einen lustig und zum anderen verwundernd fand.
Okay.
Lustig, ich hab gelesen, dass eine englische Supermarktkette vor dem Spiel jetzt gegen Argentinien den argentinischen Wein ausgeräumt hat aus dem Regal und gesagt hat, als Unterstützung verkaufen wir ihn heute nicht. Es ist unser bestgehender Wein, aber
den gibt es
nicht, weil wir uns solidarisch hinter die Mannschaft stellen.
Das ist auf jeden Fall lustig. Also den Wein werden sie jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr einsortieren. Vorerst nach dem späten.
Ja, wer weiß, aber es stand so ein schönes Schild. Ihr könnt jeden Wein kaufen, aber den heute nicht. Und
okay.
Echt
überragend. Lustig. Gefällt
und
mir.
Das zweite ist, wir haben uns ja schon sehr viel über Haare ziehen und so unterhalten. Und wenn
ich richtig geschaut
habe im Halbfinale Frankreich-Spanien, da gibt es in der ersten Halbzeit ein Foul von Cucurea an der Seitenauslinie gegen Ulisse. Und natürlich gehen die beide sich an. Ulisse ist vorher auch kein Kind von Traurigkeit. Und in dieser letzten Aktion, in diesem Gerangel, sieht es tatsächlich so aus, als ob Ulisse die Haare von Cucurea zu fassen bekommt, anstatt des Trikots, kurz daran zieht. Aber es wird halt so überspielt, dass es gar nicht wirklich auffällt. Und wahrscheinlich,
okay.
Ich meine, Cucurea kennt das bestimmt auch.
Ist das die Szene, in der Frankreich am Ende sogar einen Freistoß bekommt?
Da kriegt Frankreich einen Freistoß, ja, ja.
Die Szene habe ich nämlich gesehen, das wäre mir nicht aufgefallen. Aber in der Replay oder so, also ich schließe das nicht aus, wurde dann nicht geahndet oder nicht gesehen.
Guckt euch das gerne nochmal an. Ich bin auf die Meinungen gespannt.
Hausaufgabe für Folge 100, für alle.
Genau.
Alle, die dabei sind und da zuhören und vielleicht uns auch noch was mitgeben wollen für Folge 100, das an der Stelle. Gerne nochmal nachgucken und eure Meinung dazu kundtun.
Und einmal kommentieren. Und du musst es dir auch angucken, ob du denkst, dass es Haare ziehen ist. Weil da sind wir wieder bei dem Thema. Hätte dann da eventuell ein Hinweis kommen müssen oder nicht? Oder nehmen wir jetzt Haare ziehen endlich mal so wie ein Trikot ziehen und es war keine Absicht. Und dann ist es gut. diese tolle Diskussion.
Ja, bei Marco Gräher sah es, glaube ich, aber in dieser Szene auch so aus, als hätten die Haare ihm im Weg, oder wären die Haare ihm im Weg gewesen und hätten ihm quasi den Blick
die
verwehrt
genommen.
In die Sicht genommen. Das wundere ich mich aber jetzt mal ganz, also völlig wertfrei, ob ich Marco Gräher mag oder seine Haare mag oder bin ja kein Frisuren-Experte, aber das würde mich wahnsinnig nerven, denn ich habe heute auch mein erstes Testspiel dieser Vorbereitung gemacht, habe gemerkt, dass 90 Minuten noch nicht ganz im Tank sind, nicht mal für die Kreisliga, obwohl ich ein Tor gemacht habe und habe jetzt auch nach langen Wochen ohne Friseurbesuch so ein Haarband drin und mich nervt es wirklich, die Haare da so irgendwie im Auge zu haben und dann auf dem Niveau in der Schnelligkeit und mit der Haarpracht von Marco Gurea wundert mich das jedes Mal, dass er das irgendwie für einen Profifußballer auf dem Niveau irgendwie in den Griff kriegt, so meistens. Apropos in den Griff, so wie Ulis die Haare von Kukurea, womöglich.
Man könnte auch meinen, Kukurea versteht seinen Körper und seine Bewegung blind.
Das könnte natürlich auch sein. Aber hast du uns noch was mitgebracht als größeren?
Ja, hast du den Satz gelesen? Die Aktion ist wie die schimmlige Kirsche auf vergammeltem Kuchen?
Wer hat es über wen gesagt und warum?
Also es gibt einen ehemaligen FIFA-Kontrolleur sozusagen, der war in der Governance-Kommission bei der FIFA. 2016 wurde er halt eingesetzt. Joseph Wheeler, ein US-amerikanischer Jurist sozusagen. Und der hat sich jetzt in einem Interview geäußert, auch gerade im Nachgang des Falles Balogun, dass ja in der FIFA schlimme Dinge passieren und er das ja weiß. Und er hat ja genau diesen Satz dann gesagt, von wegen, ne, diese Aktion wäre genau das. Und hat auch Infantino natürlich nochmal sehr, sehr angeklagt und hat einen sehr amüsanten oder einen sehr guten Vorschlag, finde ich, eigentlich gebracht. Das ist jetzt ja gerade passiert, dass die EU-Kommission oder die EU an sich ja immer wieder Rechte überprüft und dann sagt, nee, das ist aber nicht EU-konform, weil bestimmte Sachen verletzt sind, und er ist jetzt auf die Idee gekommen, von wegen, dass doch mal die EU die FIFA überprüfen könnte, weil ja die FIFA auch ihren Sitz in der Schweiz hat, ist jetzt nicht direkt EU, aber es hat Auswirkungen auf sehr viele EU-Länder.
Ja.
Und dann vielleicht mal sagt, sie halten das EU-Recht nicht ein und wir müssen da mal, ja, sehen, dass die FIFA anders geführt wird.
Ja, aber überprüft
irgendwie
wird.
Fand ich das faszinierend, dass jemand das so direkt äußert und er auch gesagt hat, naja, nach einem halben Jahr ist er da wieder abgehauen aus dieser Governance Commission, weil die nur fadenscheinig war. Ich meine, das ist ja auch offensichtlich, und dass man da halt gesessen hat, aber eigentlich keinen Job hatte und dass man auch nicht ernst genommen wurde und dass es zwar ein Kontrollgremium sein soll, aber dieses Kontrollgremium ohne Funktion ist und auch natürlich nicht unabhängig. Und da sieht man dann ja auch wieder den Bezug zu Balogun, weil wir haben letzte Woche drüber gesprochen, uns drüber lustig gemacht, weil anders kann man es ja nicht mehr ertragen.
Nee, genau.
Dass dann Trump Infantino anruft und Infantino vielleicht wen anders anruft und sagt, hier komm, wir müssen mal. Denn da hat ja gar keine Kommission der Regelhüter entschieden, sondern eine Einzelperson in diesem Fall.
Scheinbar, offenbar. Wir müssen aufpassen.
Ja,
es soll.
Der Verdacht ist sehr, sehr, sehr stark.
Ja, ich schüttel schon die ganze Zeit den Kopf. Also ich finde sag mal, den Ansatz, also ich überlege mir auch, wie kann es sein? Ich glaube, die Kollegen von Fußball MML haben gesagt im Podcast, gerade Lukas Vogelsang, glaube ich, war es, der gesagt hat im Gespräch mit Micky Beisenherz, ja, wir müssen echt aufpassen, weil der Fußball bietet so viel Schönes, auch bei dieser WM, so viele schöne Geschichten bietet dieser Fußball, dass es eigentlich schön wäre, wenn dieser Fußball nicht belastet ist und überbordend von irgendwelchen Funktionärsschweinereien. Denn trotz allem wird der Fußball, der Sport, immer noch die guten Geschichten liefern. Sei es Messis nächster Finalanzug wie jetzt, sei es Spiele wie England, Mexiko, sei es Spiele wie das, das du gesehen hast, der Argentinier gegen Ägypten war es, glaube ich.
Richtig.
So viele schöne Dinge. Ich will das jetzt alles gar nicht replizieren, weil das ein bisschen geklaut. Der Gedanke ist aber, wie kann man aber verhindern, dass all das, was eben dort passiert, wo gar kein Ball im Spiel ist, eingedämmt wird. Und dann bin ich aber gleichzeitig relativ schnell, du hast es schon gesagt, die FIFA hat mehr Mitglieder als die UNO. Also die FIFA besteht aus mehr Mitgliedstaaten als, also ist Infantino faktisch.
Mitgliedsverbänden.
Mitgliedsverbänden in dem Fall, ja, Nationen, Verbänden, you name it, aber.
Ja, genau, aber Nation ist ja dann auch wieder so eine Definitionsart, weil man hat ja beispielsweise Großbritannien, die an den Olympischen Spielen teilnehmen, aber bei der Weltmeisterschaft
genau,
sind dann
also
England, Wales, Schottland und ja, so weiter dann unabhängig dabei.
Du hast mehr Einzelmitglieder bei der FIFA als bei der UNO.
Genau.
Es macht so, ging es zwischen Ende der 190er-Zahl bis irgendwie 207 oder so. Es sind
211 hat die FIFA.
Ich glaube 211, genau. Das heißt, du bist irgendwie bummelig bei irgendwie zwei bis drei Handvoll Mitgliedern mehr. Das ist natürlich ein wahnsinniger Machtapparat, aber nur ein Teil, 54, 56, 58, sind UEFA, also Europa. Und nur die Hälfte davon sind EU-Mitglieder. Und jetzt hast du gerade gesagt, der Hauptsitz ist in der Schweiz. Ja, fair enough, aber die Schweiz gehört auch nicht zur EU. Das heißt, die Einflusssphäre, ich finde die Idee gut, aber die Einflusssphäre ist ja so gering und es lässt sich so leicht dann aus FIFA-Sicht, jetzt übernehme ich die einfach mal kurz, sagen, hä, was wollt ihr uns denn sagen? Ihr habt ein Viertel der Mitglieder sind in Europa und davon nochmal die Hälfte, also ein Achtel aller Mitglieder haben überhaupt nur eine Einflusssphäre in der EU und unser Hauptsitz, herzlichen Glückwunsch, ist zwar in Europa, aber nicht in EU-Gebiet. Also,
aber da zum Beispiel dann auch genau dieser Ex-FIFA-Kontrolleur nochmal einen Vergleich gezogen hat, gesagt, seht mal, was bei Google passiert ist. Die dürfen in den USA sehr, sehr viel, aber auch die EU hat halt die Rechte in den einzelnen Staaten der EU eingedämmt und das hatte halt Auswirkungen auf den kompletten Konzern. Und so hat er es aufgezogen, dass das dann vielleicht etwas bewirken könnte und es ist ja auch einige große Ligen, von denen vielleicht auch die FIFA dann abhängig ist, wie die spanische, die italienische, die deutsche, französische und so weiter, die sind dann Mitglieder in der EU. Leider Großbritannien nicht mehr, sonst hätte man die Premier League als vom, ja, vielleicht marketingstärkste Liga auch noch mit dabei. Aber ein Einfluss wäre da.
Absolut. Ich habe nur auch schon drüber nachgedacht, auch das kursierte ja schon. Also wie viel Macht hat die UEFA, die ja wirklich ein, auch das haben wir schon besprochen, glaube ich, in der letzten, vorletzten Folge, wie viel Macht die UEFA zumindest kommunikativ ausgeübt hat auf diese Entscheidung. Also das war ja wirklich, das war rhetorisch ja wirklich schon der schärfstes Besteck eigentlich, das du rausholen kannst. Ich glaube, bis auf das Wort skandalös fiel irgendwie alles eine Stufe darunter fiel eigentlich in dem Statement zu dem Balogun-Fall. Das heißt, die UEFA ist da ja schon mit Ceferin, der ja wirklich einer der ärgsten Gegenspieler ist, natürlich von Infantino. Jetzt will ich plötzlich nicht mich auf Seite von Alexander Ceferin stellen, aber da kam zumindest was. Jetzt weiß man eben nicht, wie viel Einfluss hast du am Ende. Und selbst wenn alle Nicht-Europäer wählen, würden sie Infantino wieder wählen. Und der hat keinen Gegenkandidaten. Das heißt, am Ende ist es ein Machtimperium und die Nähe zwischen Trump und Infantino ist dann ja auch nicht so ganz zufällig, glaube ich.
Und ich hatte jetzt noch in einer Diskussionsrunde beim Deutschlandfunk, kam der liebe Chef der Spobis sozusagen, Klevenhagen, kam auf die Idee.
Ach, Marco Klevenhagen.
Vielleicht
liebe Grüße an der Stelle. Ich hoffe, er hört auch diesen Podcast. Ist nämlich mein ehemaliger Chef. Daher darf ich das natürlich nochmal.
Siehst du, auf jeden Fall kam er auch noch auf eine sehr gute Idee und sagte, die angesprochenen Ligen, vielleicht die Top 5 Ligen, die ja in Europa sind, könnten ja mal ihre Regularien verändern und sagen, wir stellen für so eine FIFA einfach die Spieler nicht mehr ab. Was passiert dann?
Das wäre eine Option. Das muss ich sagen. Chapeau, Marco. Der offenbar, wir haben uns ja gesehen am Tag heute schon. Wusste gar nicht, dass er Teil der Diskussionsrunde war. Aber ja, klar. Also am Ende spielen dann, das ist nicht schön, aber spielen Mächtige gegen Mächtige gewisse Dinge vielleicht auch einfach mal aus. Und Javier Tebas und ja, und Konsorten, also das ist ja der Liga-Chef, die haben ja auch einen gewissen Einfluss und die haben eine gewisse Wirkmacht. Klar, am Ende ärgerst du dich dann als Liga wieder mit dem Nationalverband, also die Bundesliga beim DFB, La Liga mit dem spanischen Verband ETC, kann natürlich auch dazu führen, dass du dann ja den großen Krieg anzettelst. Also Vorsicht, aber den großen Fußballkrieg sozusagen anzettelst.
Die große Fußball-Auseinandersetzung nennen wir es mal.
Ich kann mir vieles in diesem Sport mittlerweile leider vorstellen, abseits des Sportlichen.
Und zum Update muss man ja auch sagen, das IOC ist ja momentan auch eingeschaltet. Nicht nur die Ethikkommission bei der FIFA, sondern auch das IOC überprüft, ob die FIFA und damit auch halt der Präsident Gianni Infantino noch politisch neutral ist, was ja auch die Charta des Internationalen Olympischen Komitees vorgibt.
Ich halte vieles in diesem internationalen Sportgeschäft für hinterfragenswert bis fragwürdig. Übrigens, das betrifft das natürlich längst.
Auch teilweise im IOC?
Ja, es betrifft ja letztendlich auch, dann wenn wir jetzt mal kurz auf den Sport gehen, ich möchte das kurz auf diese Ebene nehmen, weil welche Macht, das hatten wir glaube ich vor Dutzenden Folgen schon mal das Thema, welche Macht haben eigentlich die Akteure, damit sind die Spieler und die Trainer gemeint, die Manager, wie viele Macht haben die, die eigentlich am Fußball nur partizipieren, als Medien, klar, große Bubble, als Sponsoren, Marketingtreiber etc. Wie viel Macht haben die Akteure dann selber? Ich sag dann auch, gibt ja auch Spannungsfelder zwischen Spielern und Trainern. Es gab so eine lustige Meme, so ein Bildcollage von der Trinkpause Spanien-Frankreich bei den Kollegen, ich habe von Wumms war es, glaube ich, die Links gemacht haben, Trinkpause in Spanien, alle Spanier stehen zusammen im Kreis, trinken an der Trinkflasche, im Hintergrund ist noch so eine Art Matrix eingebaut von wegen, ja, der De La Fuente hat seine Jungs zusammen und alle basteln jetzt am Matchplan, wie wir jetzt dieses Spiel gegen Frankreich gewinnen. Und auf der anderen Seite ein Bild von Deschamps, dem Trainer der Franzosen, mit Kylian Mbappé und dann eine Sprechblase, bewusst wichtig, eine Sprechblase von Deschamps in Richtung Mbappé. Kommandeur, was machen wir jetzt? Also wie mächtig sind eigentlich die Trainer und wie mächtig sind die Spieler? Wie mächtig sind die Funktionäre? Wie mächtig sind die, die eigentlich auf dem Platz handeln? Also da kann man eine ganz lange Liste machen von Dingen, die übertragen auf die normale Welt, auf den Alltag, ganz, ganz viele, also Unwuchten beinhalten, sage ich mal vorsichtig.
Das stimmt. Aber wir haben jetzt ja erstmal wieder mal ein bisschen Stoff gegeben zum drüber nachdenken, vielleicht auch zum Recherchieren, wer Lust hat, um auch das dann nochmal in den nächsten Folgen irgendwie auszuwerten. Und jetzt
müssen
wir auch
nochmal richtig uneinig, nämlich nach der Frage um Spiel um Platz 3. Das hatten wir jetzt an 99 Folgen auch noch nicht so wahnsinnig oft, dass wir so.
So gehört sich das ja auch mal. Das können wir ja vielleicht auch noch nach der letzten Folge ausdiskutieren, wenn denn dieses Spiel gewesen ist, ob es zu Recht da ist und Berechtigung hatte. Aber jetzt müssen wir nochmal ganz kurz sportlich werden, denn für mich eigentlich eine der größten Überraschungen des Turniers, dass Frankreich im Halbfinale nicht annähernd die Leistung bringt, die sie davor gebracht haben.
Ja, das liegt zu 99,9% an Spanien, am Gegner. Ich erinnere mich ans EM-Halbfinale, verloren, Nations League, verloren. Ich glaube, es war so ein wildes 5-4, auch im Halbfinale.
Ja, mit irgendwie, wie war das?
5-1 und dann haben die Franzosen fast noch gedreht, genau. Ja. Also das hätte man gestern natürlich noch bei 0-2 sogar, wenn Mbappés Freistoß ein Tick tiefer in die Ecke geht, 1-2, also kann alles passieren. Ich glaube, das war so ein bisschen die Hoffnung der Franzosen. Ja, und jetzt wieder, also 3 Halbfinals. Ich habe auch gesehen, eine Auflistung, Lamine Yamal hat Mbappé in den letzten 3 Jahren 8 Titel gekostet. Also wenn man das so runterbricht, Yamal mit Barca gegen Real und mit Spanien gegen Frankreich, 3-mal Halbfinale und dann, glaube ich, 5 Titel in La Liga, beziehungsweise in Spanien, im Nationalpokalwettbewerb eingeschlossen. Und dann ist es einfach, wenn Spanien mal 1-0 führt, dann führt Spanien 1-0 und dann passiert zu 99,9% entweder, dass sie noch ein Tor schießen oder das 1-0 reicht oder auch mal 5-1, auch wenn es dann eng wird. Und die haben einfach, und das hat ihr Trainer De La Fuente ja eindeutig richtig gesagt, die beste Nationalmannschaft der Welt. Die haben nicht in der Spitze auch nur ansatzweise so viel Weltklasse. Also, wenn du siehst, wer hat die Tore gemacht? Euer Sabal und Pedro Porro. Das sind Leute, die erkennen 90% der deutschen Fußballfans auf der Straße nicht. Die kennen Yamal und die kennen wegen seiner Hand und seiner Haare Kukurea. Und mit ein bisschen Glück wissen sie, wer Nico Williams ist. Und das war's. Fabian Ruiz und Buena und also wie die alle heißen. Natürlich kennen wir die als Fachleute und wissen auch, dass die gut Fußball spielen können, aber das sind ja keine 11 Weltklasse-Spieler. Während du sagen würdest, bei Upamecano, bei Rabiot, bei Dembélé, da kann ich dir 9 aufzählen, wo ich sage, ja, das ist Weltklasse. Ich finde das spannend. Und trotzdem hast du richtig gesagt, die Franzosen haben das im Halbfinale einer WM, sind zerschellt an Spanien.
Die sind zerschellt, denn wenn man sich das nochmal so ins Gedächtnis ruft, also Spanien hat 2-mal aufs Tor geschossen und 2 Bälle waren drin, also ich kann mich
3-mal, aber es einmal war abseits bei Yamal, ne?
Ja, okay, das geht ja dann nicht so richtig in die Statistik ein, aber
ich weiß.
So Magnon hat eigentlich keinen Ball gehalten und ansonsten Frankreich hat aber auch nicht so richtig krass was aufs Tor bekommen. Es war ein, zweimal Klapp, wo man auch dachte, oh, hat sich jetzt Unai Simon vielleicht verschätzt oder hätte man früher abschließen müssen.
Spanier haben nicht so viel aufs Tor bekommen. Also Frankreich hat quasi offensiv nicht viel hinbekommen aufs gegnerische Tor, ja.
Genau. Und da habe ich mich auch gefragt, ob das tatsächlich in den Köpfen der Franzosen drin ist. Denn es gab einen so einen Konter, wo dann auch Dembélé über die rechte Seite einen Ball reinspielt auf Mbappé und man das Gefühl hat, boah krass, wenn der jetzt ein bisschen besser kommt und Mbappé ins Tempo gehen kann, dann ist der weg. Aber im nächsten Moment dachte ich, wenn er merkt, dass der Ball nicht in die Vorwärtsbewegung ist, habe ich das bei Mbappé auch schon gesehen, dass er so gut ist, dass er dann anstatt den Kontakt zur Mitte zu nehmen, den Kontakt nach außen nimmt, sieht, dass Unai Simon meilenweit vor seinem Tor steht und es mit seinem linken Fuß versucht, auch wenn es der schwächere ist, aufs Tor zu schießen. Aber Unai Simon joggt sogar doch locker zurück, weil er genau weiß, das macht er nicht.
Ist das der Flugball von Dembélé auf von rechts der eigenen Hälfte rüber?
Ja.
Aber hast du mal gesehen, wie unfassbar schnell drei Spanier?
Ja, das habe ich gesehen. Eigentlich nachher waren es sogar fünf, die
viel schneller waren als zwei, ne? Die Franzosen. Also am Ende führt Mbappé ein Vierkampf gegen drei Spanier. Du hast recht, aber auch das, also ich finde dieses Bild, und das haben ja auch Kollegen Kramer, Mertesacker, Streich im ZDF mehr als ausführlich exerziert, warum die Spanier das so gut gemacht haben. Und seit der U15 ist es die gleiche Struktur, es ist die gleiche Formation, es ist teilweise der gleiche Trainer. De La Fuente hat viele dieser Jungs, die er jetzt trainiert, in der Jugend trainiert. Er selber hat als Jugendtrainer, egal welche Spieler dann am Ende jetzt, die er jetzt trainiert, aber er hat selber als Trainer dieses System mit eben exerziert. Der weiß, was er macht, der weiß, was seine Spieler machen. Die Älteren, also Rodri habe ich eben übrigens bei der Weltklasse noch vergessen, das will ich nicht unter den Tisch fallen lassen.
Ja, da haben wir Laporte oder so noch gar nicht aufgezählt, also kannst du schon noch.
Ja, ich finde Laporte, also fanden mir 15 bessere Innenverteidiger der Welt ein als Aymeric Laporte.
Im Verein schon, aber ich finde in der Nationalmannschaft ist er eine richtige Bank.
Das ist so, also das mag jetzt kurz vor den Hot-Takes schon ein Hot-Take sein, aber Spanien hat auf 7 von 11 Positionen, inklusive des Tors, nicht Weltklasse. Pedro Porro, jetzt habe ich
Aymeric Laporte. Aber sie funktionieren.
Simon, Fabian Ruiz, Oyarzabal. Der spielt seit 150 Jahren bei Real Sociedad. Der hat noch nicht mal ansatzweise einen Titel gewonnen auf Vereinsebene. Der stellt sich dahin, macht einen der besten Elfmeter, den ich bei dieser WM gesehen habe. In der Drucksituation.
Ja.
So, und die brauchen dann ihren Jamal noch nicht mal in Anführungszeichen.
Dafür war er gegen Kap Verde so abgemeldet, dass er gar keinen Ballkontakt hat.
Auch da wieder. Argentinien verliert das erste Spiel. 22 wird Weltmeister. Argentinien schießt 100 Mal aufs Tor. Oder weiß ich nicht, so doll war es, glaube ich, gegen Kap Verde gar nicht, aber trifft auf jeden Fall das Tor nicht. Ich glaube, es mit den vielen Toren schüssen meine die Türken. Aber am Ende ist es so, am Ende ist es wirklich vollkommen egal, ob ich jetzt sage, meine Meinung spielt keine Rolle, ob ich jetzt sage, auf 7 von 11 Positionen finde ich bei 5 bis 7 Nationalmannschaften auf der Welt, unter anderem Deutschland, auf der einen oder anderen Position besseren Spieler, aber das, was die da machen, ist einfach groß.
Es ist auf jeden Fall beeindruckend, wie sie hinkriegen, dann doch im entscheidenden Moment da zu sein, was Frankreich nicht hingekriegt hat. Weil die Franzosen waren mit Lob überschüttet, ganze Turnier. Und es hat mich auch daran erinnert, wie es bei den Französinnen immer der Fall ist. Denn die spielen auch unheimlich guten Fußball. Die haben Weltklasse-Einzelspielerinnen, haben mit der Nationalmannschaft, zumindest im Gegensatz zu den Männern, die Männer sind ja schon mal Weltmeister geworden, haben die Frauen noch nie irgendwas auf großer Bühne gewonnen, sind mal bei der Weltmeisterschaft. Das muss ich überlegen. Vierter geworden und haben es, glaube ich, mal auch Olympia ins Bronzespiel geschafft. Aber die haben noch nichts gewonnen, was verwunderlich ist. Und jetzt hatte ich das Déjà-vu, dass die französischen Männer alles auseinanderschießen und im Halbfinale dann vor den Scherben stehen.
Ja, und die Französinnen, um das nochmal kurz abzuschließen, da hilft's doch nicht mal, wenn denen an den Haaren gezogen wird, um sich gegen Deutschland durchzusetzen. Ich hoffe,
so ist es.
Gewisse Menschen hören diesen Podcast jetzt heute nicht.
Unsere Hot Takes sind auch an den Haaren herbeigezogen.
Oh, das ist die schönste Überleitung, eine der schönsten Überleitungen, die ich hier von Almut Schuld gehört habe.
Naja, schön ist was anderes, aber sie war zumindest kreativ. Bei mir, die Belgier haben es geschafft, gegen die Spanier auszugleichen, aber sie haben sie nicht aus dem Turnier geworfen. Sie haben das Tor geschossen.
Das Tor.
Die Kettelare.
Das Tor bis zum Finale der Spanier.
Aber ein Tor war nicht genug. Und damit ist mein Hot-Take flöten gegangen.
Und kein Tor war auch nicht genug. Ich habe nämlich gesagt, dass Haaland kein Tor schießt. ist passiert. Aber mein Hot-Take war natürlich, Haaland schießt kein Tor und Norwegen schafft es trotzdem ins Halbfinale. Und das ist der Teil, der nicht funktioniert hat. Und demnach versuche ich meine 2-0-Führung jetzt noch einmal final auszubauen. Und zwar mit einer Doppelwette. Harry Kane wird Torschützenkönig der WM und Lionel Messi zum zweiten Mal Weltmeister.
Ach, ein schöner Tipp.
Gott sei Dank gibt es einen Spielplatz 3, wo Harry Kane auch treffen kann.
Das ist richtig, sonst wäre das Ding schon abgehakt. Aber Lionel Messi ist ja auch jetzt mit seinen Vorlagen der beste Vorlagen-Assistgeber der WM-Geschichte. Nicht nur der beste Torschütze. Mal gucken, ob er das bleibt und wie lange, denn Mbappé ist ja noch sehr jung. Gut, dann muss ich auch einen Doppeltake machen.
Musst du nicht, aber
einfach
darfst.
Mal so. Ich müsste ja sogar einen Triple-Take machen, damit ich vielleicht 2 Punkte ergattern kann und noch ausgleiche. Also ich mache jetzt erstmal den Doppelten und sage, Spiel um Platz 3 und Finale geht ins Elfmeterschießen.
Okay.
Und dann, was können wir denn noch machen? Ich sage, dass ausnahmsweise Rodri im Finale eine Bude macht. Auf Seiten der Engländer wird Rashford ein Tor schießen. Und wenn das alles eintritt, dann krieg ich 2 Punkte.
Dann kriegst du vielleicht, dann kriegst du 2, okay. Ja, das ist fast, riecht fast nach 3, aber okay, beides Elfmeterschießen, Rodri trifft und Rashford. Ja, unser Rashford, über den haben wir ja auch schon eine ganze Folge gemacht.
Genau.
Der kam heute ein bisschen spät rein. Ich hatte 1-1 getippt und hab nach dem 1-1 wirklich gejubelt, weil ich dachte, Platz 2 in meinem Tippspiel ist noch drin, aber egal. Ja, dann haben wir ganz viel Spaß und hoffentlich ihr auch beim Wochenende diese WM, die ja, keine Ahnung, wie lange ging die, 7 Monate, ich weiß gar nicht mehr genau. Letztendlich auch.
Ja, gefühlt.
Ich habe aber trotzdem Lust. Also ich muss auch gestehen, das ist mein finaler Satz dazu. Ich habe richtig Lust auf, nicht aufs Spiel um Platz 3, aber aufs Finale. Das wird Argentinien, Spanien, es wird ein großes Finale.
Bestimmt. In New York. Wir sind sehr gespannt darauf, wer die Trophäe wieder in die Höhe reckt, ob Argentinien aufschließt zur deutschen Mannschaft oder Spanien sich den zweiten Stern anheften darf. Vielen Dank, Roman. Wir hören
uns
nächste Woche aus meinem Urlaub und aus deinem gefühlt auch und euch allen eine gute Zeit. Viel Spaß bei den letzten beiden von 104 WM-Spielen. Ciao,
bis dann.
Ciao.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt. Don't stop.